Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 208. Kai Dahlhaus. Champions werden in Pausen gemacht. In diesem Expertentalk begrüße ich einen außergewöhnlichen Gast, der die Welt des Spitzensports mit der des Business auf einzigartige Weise verbindet. Kai Dahlhaus. Triathlon-Weltmeister und renommierter Keynote-Speaker wird uns Einblicke in seine Philosophie der gesunden High-Performance gewähren. Als Experte für Energiemanagement und COO, also Chief Organization Officer der Swiss Academy SACT AG, hat Kai einen innovativen Ansatz entwickelt, der Führungskräfte und Manager inspiriert, ihre Leistung zu optimieren, ohne dabei auszubrennen. Seine Kernbotschaft, Champions werden in den Pausen gemacht, revolutioniert die Art, wie wir über Erfolg und Leistung denken. Kai erläutert, wie man Energie statt Zeit managt, warum Disziplin unser Freund sein kann und wie man langfristigen Erfolg mit persönlichem Wohlbefinden in Einklang bringt.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Wieder einmal herzlich willkommen zum nächsten Experten-Talk, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen und Hörer. Und diesmal geht es um Management. Ja, aber nicht um Zeitmanagement, sondern auch um Energiemanagement, wie man das verbinden kann. Und ich habe schon wieder einen Weltmeister bei mir als Gesprächspartner. Ich bin völlig begeistert. Ab und zu kommen Sportler zu mir und das sind Höchstleistungssportler. Ich begrüße heute zugeschaltet aus der Schweiz Kai Dahlhaus.
Hallo zusammen. Ciao, schön darf ich da sein, Udo. Vielen Dank. Ich freue mich.
Wir haben im Vorgespräch schon gesagt, also wahrscheinlich müssen wir nicht übersetzen vom Schweizerdeutsch zum Deutsch. Du kannst richtig Hochdeutsch sprechen, richtig? Genau.
Genau, genau. Also ich komme auch ursprünglich aus Stuttgart, oder? Und dadurch kann ich auch, also Schwäbisch und Deutsch, ne? Also ist manchmal schon ein bisschen schwierig, aber ich versuche mich ans Hochdeutsche zu halten.
Ah, Schwäbisch, Schweizerdeutsch, alles ist möglich, ja?
Genau. Ja, das Witzige ist, oder? Ich bin jetzt seit 3 Jahren in der Schweiz. So, die Deutschen sagen jetzt, ich wäre Schweizer und die Schweizer sagen jetzt, ich wäre Deutscher. Also, jetzt ist alles gemischt.
Okay. Also, du kannst sagen, in der Schweiz hättest du einen Migrationshintergrund, wie wir so schön sagen, ne?
Genau, genau. Also, zumindest sprachlich ist es in Deutschland jetzt mittlerweile auch so, oder? Weil es schleichen sich natürlich schon auch Wörter ein in die Kommunikation, die ich vorher vielleicht so nicht genutzt hätte. Und wo ich auch gar nicht mehr weiß, dass das gar kein deutsches Wort ist manchmal. Das ist ganz witzig.
Dazu eine kleine Episode. Ich bin mal vor vielen, vielen Jahren in Australien gewesen und in Australien habe ich dort, da gibt es diese Youth Hostels oder Jugendherbergen oder wie auch immer, die sind sehr komfortabel, manche haben Schwimmbad und ähnliches, also ganz toll. Und da lerne ich 2 Schweizer kennen. Und dann haben wir versucht, uns auf Deutsch zu unterhalten, also ich auf Deutsch, Hochdeutsch und die in Schweizerdeutsch. Und das hat 2 Minuten gedauert, habe ich gesagt, wollen wir lieber in Englisch uns unterhalten. Das hat also nicht funktioniert. Ich konnte sie wirklich nicht verstehen. Ich bin ja ein großer Fan der Schweizer und besonders der Schweizer Comedian. Und ein legendärer Comedian ist Emil Steinberger. Emil Steinberger, ich glaube, er lebt immer noch. Da war ich ein ganz großer Fan von dem. Das fand ich fantastisch, wie er es gemacht hat und wie er die Menschen unterhalten hat mit seinen Stories. Aber zu dir, du hast mit Comedy nicht so viel zu tun, aber du hast ganz viel mit Sport zu tun. Du bist Triathlon-Weltmeister. Erzähl uns noch ein bisschen darüber, wie bist du dazu gekommen? Was hat dich gerade gesagt? Ja, viele wollen Tennis spielen, Fußball. Du hast gesagt, ich mache Triathlon. Wie kam es denn dazu?
Genau, das kam ein bisschen dazu, dass ich habe ziemlich spät angefangen, erst mit 17. Und davor war ich einfach Hobbyschwimmer, oder? Ich bin in einen Hobbyschwimmverein gegangen, so 2-3 Mal die Woche, 45 Minuten geschwommen, manchmal sogar 1,5 Stunden, aber also wirklich hobbymäßig, oder? Weil, also Profis sind eher so 12 Mal die Woche im Wasser und ich hatte da irgendwie Freude dran und ich wollte aber das irgendwie trotzdem immer ambitioniert machen. Und wir hatten dann in der Schule Sport und ich hatte eine gute Ausdauer vom Schwimmen und war irgendwie talentiert im Laufen und war der schnellste Läufer in der Schule. So, und Dann hat der Lehrer zu mir gesagt, ja Kai, komm doch mal mit zu so einem Wettkampf. So, das war so ein Crosslauf. Und da bin ich dann irgendwie Zweiter geworden, schon auf Anhieb. Und dann hat er gesagt, ja, dann mach doch auch mal einen Swim and Run, oder? Weil du bist ja Schwimmer. So, und dann habe ich einen Swim and Run gemacht und da bin ich wieder Zweiter geworden. Und dann ist ein älterer Herr zu mir gekommen, der hieß Dieter Waller. Und der Dieter Waller ist eine Triathlon-Ikone. Also 13 Mal internationales Gold im Triathlon und so Geschichten. Also der Typ, der weiß, um was es geht. Und der hat es dann ganz smart damals gemacht, oder? Wirklich, wirklich gut. Der ist hingegangen und hat mich gefragt, ja Kai, du, hättest du mir deine Adresse? Hab ich gesagt, ja klar, hab deine Adresse. Und dann hat er gesagt, ja super, ich melde mich mal bei dir. So, 3 Tage nach dem Wettkampf habe ich Post bekommen. Zeitungsartikel. Ich natürlich im Zeitungsartikel drin, mein Name gelb angemerkt. Und dann hat er einen Trainingsplan von der Woche dazu mit reingeschickt, von der Gruppe und hat gesagt, hey Kai, schau doch mal bei uns im Training vorbei und ruf mich vielleicht mal kurz an und hat seine Telefonnummer noch mit reingemacht. Liebe Grüße, Dieter. Und so hat das Ganze begonnen.
Das finde ich ja fantastisch, weil das hat was mit Verkaufen zu tun. Er hat dir also auf eine ganz subtile Art und Weise beigebracht, wie toll du bist, was du super gemacht hast, hat das unterstrichen mit einem gelben Marker und hat dir dabei verkauft, ja, komm doch mal bei uns zum Training, dann ist ja schon Aufwand dazu. Und das hat dich dann irgendwann zum Triathlon-Weltmeister geführt. Jetzt müssen wir für unsere Zuhörer noch sagen, Triathlon, woraus bestehen denn diese drei? Also zwei haben wir schon gehört, Laufen und Schwimmen. Was gibt es da noch?
Ja, also wir fangen an mit Schwimmen, dann kommt Radfahren
Ah,
und dann kommt Laufen.
okay.
Genau, in der Reihenfolge. Das, viele fragen sich immer, ja, warum ist das Schwimmen nicht am Ende? Beim Schwimmen wird man ja nass.
Ja, okay.
Aber das liegt daran, dass wenn du natürlich am Ende von den drei Disziplinen bist, du ziemlich müde. So, wenn du jetzt beim Laufen umkippst, nicht so gefährlich. Wenn du im Wasser quasi ohnmächtig wirst oder nicht mehr kannst oder whatever, dann blub, 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 wie so ein Stein.
Meine Güte. Und ja, erzähl uns doch mal ein bisschen, was muss man da tun? Wie bereitet man sich auf diese drei Disziplinen vor? Denn man muss ja drei Schwerpunkte setzen. Wie managt man das? Oder wie hast du es gemanagt?
Also ich habe, bei mir war es alles ziemlich viel, oder? Das sind die drei Disziplinen. Und habe ich währenddessen habe ich noch dual studiert. Das heißt, ich habe gearbeitet, immer 3 Monate, dann 3 Monate studiert, am Ende nach 3 Monaten die Prüfungen alle in einer Woche geschrieben und dann wieder gearbeitet, oder? Also es war ziemlich viel. So, und ich hatte dann am Anfang damit zu kämpfen, weil das wirklich nicht so einfach ist. Und das hat sich dann so ein bisschen ergeben. Ich bin nämlich dann auf dem Schreibtisch einfach immer wieder eingeschlafen beim Lernen, weil ich so müde war. Und irgendwann habe ich dann da angefangen, ganz viele so Mikropausen zu machen. Oder mich immer wieder durch den Tag erhole. Also ganz, ganz, ganz viele Pausen. Und heute sage ich dazu, Champions werden in den Pausen gemacht.
Das ist das Schöne. Diese Frage hätte ich noch gestellt, was der Inhalt ist dieses Satzes, der bei dir sehr prägnant ist. Champions werden in den Pausen gemacht. Aber da hören wir das schon da heraus, wie wichtig Pausen sind. Auch gerade für jemanden, der unter Hochleistung ist, in Hochleistungssport. Ja, wie wichtig sind da die Pausen und wie macht man sie richtig, die Pausen?
Ich glaube, Pausen ist das alles entscheidende Element. Warum? Die meisten Profisportler, das ist auch bei den Profis so, oder? Die sind eigentlich, die machen immer viel zu viel. Als Beispiel, wenn du laufen gehst und du läufst relativ viel, dann kannst du dann irgendwann in der Überbelastung kommen. So. Und Profis im Triathlon laufen oft so 60, 70 Kilometer in der Woche, manche ein bisschen mehr. Aber bei vielen ist dann so, dass dann irgendwann müssen sie dann aufhören, sonst kommt die Überbelastung. So, ich konnte jetzt 105 Kilometer in der Woche laufen in den besten Zeiten. Warum? Weil ich quasi diese Entwicklung kontinuierlich gemacht habe. Das heißt also, ich habe immer wieder Pausen eingebaut und ich habe immer wieder zurückgenommen und habe gemerkt, wenn es nicht ging, dann habe ich abgebrochen. Die meisten Sportler machen das dann so, die laufen 70 Kilometer, werden verletzt, machen 3 Wochen Pause und sagen, okay, jetzt mach mal nichts und nach 3 Wochen fangen sie wieder bei 70 Kilometer an. So. Braucht ein paar Wochen, sind sie wieder verletzt. Wenn du jetzt aber das kontinuierlich machst, oder wenn du sagst, okay, ich zum Beispiel Saisonpause. So, da haben wir quasi 3 Wochen Pause gemacht Und ich habe in davor 70 Kilometer gelaufen und nach der Saisonpause haben wir bei 30 oder 40 Kilometer angefangen. Ich habe meinen Trainer am Anfang gefragt, wir sind 70 gelaufen, warum jetzt 30? Macht doch gar keinen Sinn. So, aber weil wir das gemacht haben und das dann kontinuierlich gesteigert haben, sind wir auf über 100 Kilometer gekommen. Verletzungsfrei. Neben den anderen Sportarten. Oder weil wir einfach gesagt haben, weil Pause heißt auch für mich, dass du im richtigen Moment Sachen einfach weglässt. Pause heißt nicht unbedingt, ich muss jetzt 2 Stunden spazieren gehen oder ich muss jetzt eine Woche in Urlaub gehen. Eine Pause kann auch sein, du setzt dich mal bewusst hin und trinkst einen Kaffee. Was grundsätzlich das Problem bei Pausen ist, oder was wir falsch machen bei Pausen, ist, wir gehen hin und sagen, die Pause, die kostet mich Zeit und die Pause, die ist schlecht. So, das Problem ist, wenn wir dann, wir wissen ja, wir müssen Pausen machen, also machen wir die Pause, weil wir sie machen müssen, haben aber parallel ein schlechtes Gewissen, weil wir denken, ja, die Pause klaut uns Zeit. Jetzt kommt das Problem, wenn wir eine Pause machen und haben dabei ein schlechtes Gewissen, dann bringt es nichts.
Da gebe ich dir recht. Genau.
Genau, und zumindest vor allem mental, oder? Weil das kostet dann mental einfach Energie. Das sind wir beim Energiemanagement, oder? Der Kopf tut ganz viel steuern, wie viel Energie wir haben und wie viel Energie wir verbrauchen. Wir wissen ja auch allein vom Kohlenhydratverbrauch, der ist irgendwo bei 30%, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo einfach nur das Gehirn verbraucht an Energie, wenn wir viel arbeiten. Kann sogar mehr sein teilweise. So, und das ist jetzt der Punkt, wenn wir mental die Pause gerne machen, wissen, dass die Pause uns was bringt, dann können wir viel besser runterfahren. Dann brauchen wir noch viel weniger Energie in der Pause. Wir können Energie generieren und wir sind danach wieder fit. Wenn wir aber davor sagen, ja, die Pause irgendwie, ich will die eigentlich gar nicht machen, weil ich muss ja arbeiten, dann kostet die Pause sogar eventuell mehr Energie, wie sie, dass sie die Energie gibt.
Das Schöne ist ja, du hast ja, also Sport machst du sicherlich auch noch, aber nicht hauptberuflich, kann man sagen, sondern du hast ja dein Wissen, deine Erkenntnisse aus dem Hochleistung, aus dem Spitzensport in die Unternehmenswelt übertragen. Wie bist du denn dazu gekommen? Auf einmal, ja, man steht nicht mehr im großen Stadion, sondern du stehst jetzt auch auf der Bühne oder den Bühnen der Welt und berichtest den Menschen über deine Erfolge und wie man das in der Geschäftswelt umsetzen kann. Wie kam es dazu?
Es gibt von den Systematiken her, oder es gibt verschiedene Systematiken für den Erfolg, auch im Sport und auch im Business. Und diese Systematiken sind in vielen Gebieten ganz, ganz ähnlich, weil du die gleichen Vorgehensweise, im Endeffekt das gleiche Mindset brauchst, um da erfolgreich zu werden. Und ich habe vor einiger Zeit war dann bei mir die Frage, ob ich an einen Olympiastützpunkt nach Nürnberg ziehe oder ob ich aus dem Sport aussteige und mehr ins Business einsteige. Oder in dem Fall war das Keynote Speaking. Und ich habe dann angefangen, das Keynote Speaking zu lernen von Profis oder von den besten Rednern in Europa habe ich das lernen dürfen und bin dadurch relativ schnell da reingekommen. Und ich habe dann auf dem Weg ziemlich schnell festgestellt, oh wow, oh wow, oh wow, das sind immer die gleichen Systematiken, es funktioniert genau gleich wie der Sport. Hä? Und dann ist es so gekommen, dass ich zum einen die Erfahrung natürlich aus dem Sport extrem ins Keynote Speaking mit reingeben konnte und dadurch bin ich im Keynote Speaking extrem schnell, extrem gut geworden. So, und dann habe ich mich gefragt, ja, aber warum bin ich da so schnell? Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ja, warte mal, aber im Business, die Systematiken sind ganz oft auch gleich. So, und ich habe einfach das Energiemanagement, das ich im Sport gemacht habe, habe ich ins Business mitgenommen. Und dadurch konnte ich mich quasi schnell entwickeln, weil ich immer Energie hatte, dann, wenn es wichtig geworden ist, oder? Ich kann immer im richtigen Moment, kann ich meine Leistung abrufen. Weil ich nicht meine Zeit manage, sondern meine Energie.
Davon können Unternehmerinnen und Unternehmer eine ganze Menge lernen, von diesem Konzept. Das erläutert uns mal doch ein bisschen mehr, denn es geht ja auch um High Performance. Du sagst ja, High Performance ist wichtig. Was ist deine Definition von High Performance und wie setzt man das in der Geschäftswelt um?
Ich spreche gerne von einer gesunden High Performance, weil es ganz wichtig ist, dass Eine High Performance ist langfristig aus meiner Sicht nur sinnvoll, wenn sie gesund bleibt. Oder weil wenn wir in Burnout kommen, da ist nämlich oft auch das Problem in den Unternehmen oder die Burnout-Zahlen, die sind extrem, die sind in den letzten 20 Jahren, haben die sich ver-15-facht, das ist viel, oder? Also, man sieht auch irgendwie, das zeigen die verschiedenen Studien, oder ob das Gallup oder Konrad-Adenauer-Stiftung oder Statista, whatever, wo man da schaut, oder die Zahlen sind einfach am Steigen und es sind super, super, super viele Leute, die das betrifft. Also im oberen Management ist es rund ein Drittel oder im unteren Management sind es mehr als 50%. Bei den Mitarbeitenden spricht man teilweise, wenn man Gallup-Reports anguckt, von 76%. So, ich meine, das sind drei Viertel. Das heißt, die sind nicht, also das heißt nicht, die sind dauernd ausgebrannt, oder? Aber die sind es immer wieder. Es wiederholt sich. So, und das ist, weil wir eben uns hauptsächlich darauf zu konzentrieren, unsere Zeit zu managen. Das heißt, wir haben unseren Timetable, wir tragen da alles genau ein, wir sagen, morgens kommt das Meeting, dann kommt das Meeting, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. So, und am Abend sagen wir jetzt dann zum Beispiel, da war der einzige Slot frei, machen wir noch ein Verkaufsgespräch. Das Problem ist einfach, wenn du an dem ganzen Morgen deine komplette Energie rausgepulvert hast, dann hast du an dem Gespräch nicht mehr genug Energie, nicht mehr genug Willenskraft, um vielleicht dich auch, also Energie hängt stark auch mit der Willenskraft zusammen. Das heißt also, wie groß ist denn dein Wille, dass du jetzt auf den Kunde wirklich eingehst? Morgens, wenn du viel Energie hast, fällt es dir leichter, auf den Kunde einzugehen, oft wie abends. Ist aber im Verkauf ja ganz wichtig, auf den Kunde einzugehen, weil nur wenn du dem das verkaufst, was er wirklich braucht, bleibt am Ende langfristig dein Kunde. Wenn du dem einfach irgendwas verkaufst, was du gerade denkst, oh ja, könnte jetzt passen und gehst gar nicht richtig auf ihn auf ihn ein, dann kauft er entweder gar nicht oder er kauft nur einmal, weil er merkt, ja, das hat mir eigentlich gar nicht viel gebracht. Wenn wir aber an dem Abend genügend Energiereserven haben und Verkauf ist was Wichtiges, oder weil das Liquidität ist quasi das Blut von unserem Unternehmen, also müssen wir verkaufen. Das heißt, es ist wichtig. Das heißt, an dem Punkt müssen wir unsere Leistung abrufen können, unsere Energie haben. So, wenn wir jetzt Champions werden Pausen gemacht, regelmäßig Pausen gemacht haben und am Abend genügend Energie haben, dann können wir da unten diesen Termin im Timetable, den können wir dann mit voller Energie machen, mit voller Konzentration machen und dann macht das Ganze auch viel mehr Sinn. Und dann kannst du auch sagen irgendwann, ja, mir ist egal, wann im Tag das Verkaufsgespräch ist. Ist es morgens oder ist es abends? Weil ich manage ja nicht meine Zeit, ich manage meine Energie. So, klar, wir sind in der Welt, da funktioniert es nicht, nur Energiemanagement zu machen, oder? Also geht nicht, weil wir müssen Termine abmachen, wir müssen sagen, da und da treffen wir uns, ganz wichtig. Aber dieses Bewusstsein, das miteinander zu kombinieren, kann einen Riesenunterschied machen.
Aber
Und
Kai,
es ist eben oft, ja.
da habe ich ein super tolles Beispiel dafür, weil ich, das wird mir jetzt so klar, wie du das sagst. Also Unternehmen, mit denen ich spreche, oder ein spezielles Beispiel von einem Manager, sagt, ey Gast, wenn ich abends nach Hause komme, ich bin einfach platt. Und was passiert dann? Da, wo er eigentlich Energie haben sollte für seine Partnerin, für seine Frau, ist die Energie weg. Was passiert? Kommt zu Streitgesprächen, es kommt zu Missstimmungen und ähnliches, weil er nicht mehr die Energie hat, darauf zu reagieren, was seine Frau ihn fragt und was sie ihm sagt. Mensch, wie war es? Oh, komm, lass mich zufrieden, das war schlimm heute. Also der ist ausgepowert am Abend, weil, glaube ich, genau das passiert, was du sagst. Das Energiemanagement ist nicht da und für den Abend bleibt nichts mehr. Dann setzt man sich vielleicht nur noch vor den Fernseher oder ähnliches oder so und ist frustriert am Ende des Tages, weil sagt, oh, heute war so viel, aber im Grunde genommen, ich weiß gar nicht, ob ich alles geschafft habe. Und da ist es sicherlich wichtig, das über den Tag zu verteilen und zu wissen, ich brauche das abends auch noch, oder?
Ja, ich glaube, das wird sogar noch schlimmer, oder? Weil mal angenommen, der Kunde ist jetzt auch noch einer, der ein Familienmensch ist, dem Familie, seine Familie wichtig ist. So, wenn der jetzt nämlich Streit hat mit der Familie, dann gibt es ihm wieder ein schlechtes Gewissen. Was macht es mit der Energie? Puh, zieht die Energie noch zusätzlich runter. Also ich habe das, ich mache manchmal mit Kunden auch speziell Energiemanagement. Und da hatten wir das auch schon gehabt, dass ein Kunde so viel gearbeitet hat, dass er keine Zeit mehr für die Familie hatte. Und das, dass er keine Zeit mehr für die Familie hat und das Verhältnis sich mit der Familie so verschlechtert hat, hat ihm so viel Energie gekostet, dass alles noch viel schlimmer geworden ist. So, und als wir dann angefangen haben, oder wir machen immer so nach, also wir arbeiten nach dem Motto, dass wir sagen, wir geben dem Kunde nicht nur das, was er kauft und was er will, sondern auch das, was er braucht. Oder, und er hat da eben die Unterstützung auch gebraucht in dem Bereich, haben wir ihm gegeben. Und als er diese Familiensituation, als er wieder mit denen mehr Zeit verbracht hat, die Energie da gestiegen ist, ist die Energie in den anderen Bereichen gestiegen und alles ist gestiegen. Ja, der hat bei uns eine Rednerausbildung gemacht und der hat heute wieder viel mehr Energie, auch wenn er auf die Bühne kommt oder man sieht es, ob Leute auf der Bühne präsent sind, ob die auf der Bühne Energie haben oder ob sie die nicht haben. Weil wir denken auch oft, ja, der Udo zum Beispiel ist charismatisch. Du bist charismatisch. Warum bist du charismatisch? Du bist charismatisch, weil du hast eine gute Energie oder du hast eine coole Ausstrahlung. So, und jemand, der wenig Energie hat, den finden wir oft nicht charismatisch. Den finden wir in der Regel nie charismatisch. Weil Charisma kommt ganz viel mit Energie. Energie, Präsenz, bin ich im Moment. Weil du kannst nur im Moment sein, wenn du genügend Energie hast. Weil im Moment sein bedeutet hohe Aufmerksamkeit, braucht viel Energie. Wenn du keine Energie hast, bist du nie im Moment. Du bist auch nicht charismatisch. Und das ist, was ich auch in die Bühne mit einbringe oder in die Arbeit mit den Konzernen und den Unternehmen, dass ich denen zeige, wie kannst du deine Energie managen, dass du mehr Energie bekommst, mental und körperlich, sodass du quasi am Endeffekt im richtigen Moment deine Leistung abrufen kannst, dabei quasi auch charismatisch bist und eine hohe Präsenz hast. Oder eben im wichtigen Moment deine Präsenz und Energie hochfährst. Weil wenn du das machen kannst im richtigen Moment, dann kannst du deine Leute abholen. Wir arbeiten viel mit auch Konzernen und KMUs und da mit der Geschäftsleitung, weil für die ist es ganz arg wichtig, dass sie eine hohe Energie haben. Das heißt ja nicht, dass du den ganzen Tag das haben musst. Oder aber du musst wissen, wie du es im richtigen Moment hochfährst. Das ist wichtig.
Also ich habe verstanden, dass Unternehmensführung und Spitzensport eine ganze Menge Gemeinsamkeiten haben. Es geht darum, High Performance zu liefern, immer an jeder Stelle dort, wo es gebraucht wird, aber auf der anderen Seite genauso hauszuhalten mit seinem Energielevel, sodass man sagt, okay, dann, wenn ich es brauche, dann bin ich derjenige, der High Performance bietet. Jetzt lass uns nochmal darauf zurückgehen. Wir haben es schon anklingen lassen. Du machst Speaker-Ausbildung. Das heißt, du bist Mitbegründer COO, Chief Executive Officer, wie man heute sagt, der Swiss Academy. Was ist die Swiss Academy? Wie ist es dazu gekommen? Da taucht nämlich auch der Name Simon Hofer auf, den ich schon beim letzten Mal im Podcast hatte, ein lieber Kollege von mir. Wie seid ihr dazu gekommen? Was ist die Swiss Academy?
Die Swiss Academy ist, wir sind Experten für Auftrittskompetenz und für Kommunikation. Wir arbeiten in der Regel mit KMUs und Konzernen oder mit Einzelpersonen, die hauptberuflich Redner werden wollen. Und wir arbeiten mit beiden Gruppen mit den gleichen Techniken. Natürlich ganz bisschen individuell angepasst, aber die Techniken sind dieselben. Und zwar einmal mit den Public Speaking Techniken. Weil Simon und ich, wir sind beide auch Redner und sehr viel auch auf Bühnen unterwegs vor vielen, vielen Leuten und wissen, wie das funktioniert von den Public Speaking Techniken, wie hole ich die Menschen ab. Und auf der zweiten Seite arbeiten wir mit der Neurokommunikation. Neurokommunikation ist Neurowissenschaften, also wie funktioniert der Mensch, plus die Kommunikation, das verbinden wir miteinander. Und wir haben quasi auf der Seite mit der Neurokommunikation haben wir das, was sagen wir? Mit den Public Speaking Techniken haben wir das, wie sagen wir es? Wenn du die richtigen Sachen mit den richtigen Worten richtig sagst, dann kommt es ganz anders an. Als Beispiel Wasserglas. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ja, das Wasserglas, das ist das beste Wasserglas, das ich in meinem Leben je gesehen habe. Wenn die Körpersprache nicht übereinstimmt mit den Worten, die wir sagen, ja, weil wenn man es jetzt so macht und sagt, ich kann dir sagen, das Wasserglas, das ist hervorragend. Schau es dir mal an, guck mal, willst du mal halten? Ganz andere Körpersprache. Wie wenn du einfach nur, das sind die Public Speaking Techniken, oder man muss es verbinden. Man verbindet da verbal, also die Worte, Mit dem Nonverbalen, das ist die Gestik, Mimik, und dem Paraverbalen, also auch noch zusätzlich die Stimme. So, wenn man das miteinander kombiniert, mit den richtigen Worten, dann wird's cool. Weil die Worte, das ist auch was, was oft unterschätzt wird. Die Worte ist auch was, was oft unterschätzt wird. Wir haben nämlich verschiedene Worte lösen in den Menschen verschiedene Gedanken aus. Die Gedanken fühlen Hormone aus oder sorgen für Hormone. Die Hormone sorgen für Gefühle und die Gefühle tun unsere Handlung beeinflussen. So, und dann entsteht ein Kreislauf, weil die Handlung, die wir machen, hat ein Resultat und das Resultat ergibt wiederum den Gedanke. Oder man kann auch vom Wort sprechen, Gedanke oder Wort. So, und wenn du dieses Wort hat für jeden, nehmen wir doch aus dem Sport das Wort Disziplin.
Ja, ein
Wie
tolles
fühlst du
Wort.
dich bei dem Wort Disziplin?
Ich fühle mich gut bei dem Wort Disziplin. Das hat für mich etwas mit Ordnung zu tun, mit Horizont, wo ich weiß, da will ich hin und das tue ich. Also Disziplin hat durchaus einen positiven Beiklang für mich.
Das ist top. Für die Ma oder für ganz viele hat es aber auch einen negativen Aspekt, oder? Also viele sagen, boah, Disziplin ist schon ein bisschen mühsam. Schon ein bisschen irgendwie, boah, ja, jeden Morgen dieses frühe Aufstehen und je nachdem, oder für die erfolgreichen Menschen ist es oft so, Entschuldigung, kurz da das ausmachen, so. Für viele Menschen, die erfolgreich sind, ist Disziplin wie was, wo man sagt, ah ja, das ist cool, das ist toll, das bringt mich weiter. Und für manche sagen aber auch, ja, nee, Disziplin ist irgendwie mühsam. So, ich zum Beispiel, ich bin ein extrem fauler Mann.
So, also
Also,
für einen
bin
Sportler
extrem
ist das
faul.
passt nicht zusammen. Ein Sportler, der faul ist, das passt nicht. Also da muss noch was anderes sein, mein Lieber.
Genau, es ist eine Kombination. Ich bin auf der einen Seite, wenn man alle außen fragt und den Sportler gesehen hat, dann haben alle gesagt, boah, der Kai, der ist so diszipliniert, der ist der Erste, der kommt, der ist der Letzte, der geht. Hast du mal zu Hause meine Eltern gefragt? Hätten die dir gesagt,
Okay.
boah, keiner ist so faul wie der. Weil ich halt quasi dieses Pausen und dieses Vollgas geben, oder? Das war diese Kombination. Weil ich will noch das kurz zu Ende machen mit dem Wort. Oder das Wort ist für jeden, kann für jeden anders aufgenommen werden, anders wahrgenommen werden. Oder Disziplin hat ganz viel, kann für jeden sich anders anfühlen. Mit Hilfe aber der Public Speaking Techniken kannst du dem anderen zeigen, wie du dieses Wort fühlst und wahrnimmst. Und dann kommen viel weniger Kommunikationsmissverständnisse an den Tag, oder? Weil die Führungskraft kann dann das so kommunizieren, wie sie das meint, mit Hilfe vom Körper, vom Verbalen, vom Paraverbalen, Nonverbalen oder diese Kombination kann das richtig übertragen. Wenn du eben nur mit den Worten arbeitest und es sachlich getaktet so erzählst, oder, und keine Bewegungen dazu machst, dann kann es natürlich ganz unaufgefasst und vielleicht auch ein bisschen langweilig oder öde oder ich weiß auch nicht, gleichgültig kommen. Und dann ist halt keine Energie, keine Bewegung drin. Und
Absolut.
deswegen ist es so wichtig, diese beiden Dinge zu kombinieren.
Ja, das ist richtig. Und Disziplin hat ja für viele immer etwas mit, oh, ich muss das wieder tun. Aber es hat auch etwas mit Motivation zu Zielen zu tun. Wie motivierst du dich denn, diese Disziplin einzuhalten?
Ich glaube, die meisten Menschen haben ein falsches Verständnis von Motivation. Wenn man weiß, wie Motivation funktioniert, dann ist Motivation ganz easy. Motivation entsteht dann, wenn eine Sache, die du machst, ein Bedürfnis von dir befriedigt. Wenn die Sache, die du machst, kein Bedürfnis, das du hast, befriedigt, dann kannst du dich so viel versuchen zu motivieren, wie du willst. Du kommst da nicht hin. So, wie finde ich jetzt raus, was sind meine Bedürfnisse? Am Ende gibt es dafür aus meiner Sicht drei Fragen, alles entscheidend. Erste Frage, wer bin ich? Wenn du nicht weißt, wer du bist, dann kannst du ja gar nicht wissen, was deine Bedürfnisse sind. Geht gar nicht. Und das muss die erste Frage sein. Immer die erste Frage. Weil darauf ausbauend kommt dann die zweite Frage, was will ich? Das was will ich, muss zu deinen Bedürfnissen passen. Und dann kommt die dritte Frage, und das ist die Frage, die nie einer stellt, wegen dem es nämlich ganz oft auch scheitert. Was bin ich bereit dafür zu tun? Super wichtig, oder? Und wird immer vergessen. Weil alle fragen dich immer, was willst du? Ja, was willst du? Was willst du? Was willst du? Ja, bist du überhaupt bereit dafür, das zu machen, oder? Weil wenn du sagst, okay, ich habe zwar hier ein Bedürfnis und ich will da hinkommen, ich will das auch, aber du musst da so viele, weil Erfolg ist nie, geht nie darum, was bist du bereit dafür zu tun, es geht viel öfters darum, was bist du bereit dafür nicht zu tun. Oder bist du im Spitzensport bereit, keinen Alkohol zu trinken? Bist du im Spitzensport bereit, nicht so viel Party zu machen? Bist du im Spitzensport bereit, auf deine Ernährung, auf whatever alles zu achten, oder? Wenn du darauf nicht dafür bereit bist, dann kannst du so groß das Bedürfnis haben, Weltmeister oder whatever werden zu wollen, es wird nicht funktionieren. Oder natürlich, je größer das Bedürfnis, desto mehr bist du auch bereit, alles dafür zu geben. Oder deswegen ist es ganz wichtig, diese erste Frage, was will ich, herauszufinden, wo sind denn meine großen Bedürfnisse? Was sind denn die Bedürfnisse, die ich habe? Und in welchen Dingen kann ich die ausleben? Oder mit welchen Aktivitäten, mit welchem Beruf, mit welcher Leidenschaft kann ich das ausleben? Und wenn man das weiß, dann fällt es einem auch viel leichter, sich immer wieder zu motivieren und zu sagen, okay, jetzt ich mache das wegen dem und dem Grund, weil das gibt mir das und das.
Ich kann das so wunderbar nachvollziehen, was du sagst. Denn genau das unterscheidet den, der reich werden will und meint, er braucht ein Unternehmen dazu, von dem der Unternehmer ist. Wie Gespräche weiß ich von Menschen, die sich selbstständig machen wollen. Die haben ein großes Ziel, die haben ein tolles Produkt und ähnliches. Und ich frage dann, stell dann genau diese Frage, okay, wie willst du das erreichen? Ist das eine, ja, ich mache dieses und dann gibt es ja Marketing, kann mein Online-Marketing. Und dann frage ich, und was bist du bereit dafür zu geben? Wie meinst du das? Geld? Nee, ich sage nicht Geld. Es geht nicht um Geld, sondern was bist du bereit von deiner Zeit, von deiner Persönlichkeit, von deiner Energie, deiner Lernbereitschaft zu geben, um dieses Ziel zu erreichen? Ja, wie das, nee, habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht. Ja, ich sage dann, Unternehmer sein heißt etwas anderes. Unternehmer sein ist eine Einstellung. Das ist nicht nur das Funnel-Konzept, wie ich mal von einem Berater gehört habe. Du brauchst kein Content, du brauchst keinen Inhalt, wir machen das für dich. Nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert immer nur dann, wenn du dich selbst gibst. Wenn das Ziel, was du verfolgst, so großartig ist, dass du sagst, ja, und dafür bin ich bereit, früh aufzustehen. Dafür bin ich bereit zu lernen, zu trainieren, mir Kurse anzueignen. Nur dann kann es funktionieren. Und deswegen finde ich genau das, was du sagst, so fantastisch und wichtig. Was bist du bereit dafür zu geben?
Ich muss auch sagen, wow, wie du das sagst, oder? Du musst dich dafür geben. Wow, das trifft es voll auf den Punkt, oder? Weil am Ende müssen wir ja diese Entwicklung müssen wir machen, oder? Und wir müssen den Weg gehen. Und was passiert, wenn wir diesen Weg gehen? Wir verändern uns. Das heißt, man sagt so schön, empty the cup, oder? Man muss quasi sich selbst zurücklassen und neuer werden wollen. Weil immer nur, wenn deine Persönlichkeit wächst, wächst automatisch auch dein Business. Sport genau das Gleiche. Wenn deine Persönlichkeit wächst, wirst du im Sport besser. Weil im Sport, man spricht ja oft davon, ja, das Mentale ist so entscheidend. Ja, das Mentale ist alles entscheidend. Weil dein Kopf bestimmt. Wir denken immer, ja, du drückst jetzt, also früher ist man davon ausgegangen, der Muskel, zum Beispiel das Bein, also das ist jetzt mein Bein, das drückt hier auf den Boden, so, und dann kommt eine Kontraktion zustande. Ist aber nicht so. Die Kontraktion kommt zustande, weil dein Gehirn sagt, kontrahier den Muskel. Dein Gehirn gibt die Leistung frei, nicht der Muskel. So, alles läuft übers Mentale. So, und wenn wir das wissen, dann wissen wir auch, okay, wenn deine Persönlichkeit, also dein Mindset sich verbessert und besser wird und stärker wird, dann verändert sich auch deine Leistung. Klar, physiologisch musst du die Muskeln schon auch dafür beanspruchen und trainieren, aber die Leistung freigeben tut der da.
Und andere sehen das. Ich nehme mal jetzt ein ganz aktuelles Beispiel aus der Europameisterschaft. Wir haben vor der Europameisterschaft eine deutsche Mannschaft gesehen, naja, wo wir gesagt haben, um Gottes Willen, naja, ob die es hinkriegen. Wir haben bei dem Spiel, besonders das Spiel gegen Spanien, haben wir gesehen, die Mannschaft war bereit, Leistung zu bringen. Nicht nur bereit, Leistung zu bringen, sie hat ideenreich gespielt und gemacht und getan. Du konntest die Motivation, den Willen zum Sieg, den konntest du in diesem Spiel spüren. Dass sie nicht gewonnen haben, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie nicht leistungsbereit waren, sondern es waren andere Umstände, ob es nur das Handspiel war oder wie auch immer. Aber du hast einfach dieser Mannschaft angesehen, gefühlt, ja, wir wollen es. Wir tun alles, wir tun unser Bestes. Und das heißt für mich aber auch immer wieder, das muss nicht immer klappen. Es gibt Umstände, wo du sagst, okay, hat nicht funktioniert, aber dranbleiben. Und diese Mannschaft hat, glaube ich, uns allen vermittelt, ja, wir haben Freude, wir wollen es, wir zeigen euch das Beste von unserer Leistung. Und genauso ist es im Unternehmen. Es klappt nicht immer alles, aber wir wünschen uns Menschen als Führungskräfte, die uns zeigen, dass sie wollen, dass sie diese Energie haben und dass sie andere mitnehmen. Das denke ich.
Absolut. Ich glaube, gerade auch noch im Fußball, oder? Da hat man das sehr gut gesehen, auch bei dem Spiel Schweiz gegen Deutschland. Oder? Also die Schweiz hat sehr gut gespielt, muss man sagen, dieses Jahr. Die haben das top gemacht. Und auch in der ersten Zeit, oder, haben die einfach Deutschland dominiert. Das muss man einfach so sagen. So, und dann kam aber Deutschlands große Stärke. Und da sind die wirklich stark. Hinten raus hatten die so einen starken Wille, dass die einfach am Ende den Ausgleich geschossen haben in der Verlängerung. Und das haben sie sich verdient, weil sie haben, klar, über das gesamte Spiel hat die Schweiz aus meiner Sicht, obwohl ich Deutscher bin, besser gespielt. Aber am Ende hat einfach Deutschland mehr gekämpft. Die hatten noch mehr Energie am Ende. Das hat man gesehen, oder, bei den Schweizern mal irgendwann die Luft raus und da haben die Deutschen dann aufgedreht. Und das ist dieses Aufdrehen, das ist auch eine mentale Geschichte. Bist du am Ende noch mental fit? Hast du am Ende noch die Energie, die mentale Energie, um deine körperliche Energie wieder ein Stück hochzusetzen, oder? Weil es ist so unglaublich, wie viel Energie man noch freisetzen kann aus dem Körper, wenn man mit dem Mentalen arbeitet. Das ist unglaublich, oder? Man denkt immer, da ist das Limit. Dann arbeitest du mental, auf einmal ist das Limit da und du denkst, boah, das kann ja gar nicht sein. Das kann man übrigens ganz einfach testen für Leute, die zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen, oder du kannst mit Liegestützen machen, whatever. Kann man zu Hause probieren. Man macht Liegestützen, bis man nicht mehr kann. So, und dann, wenn man nicht mehr kann, dann fängst du an und denkst mental mal an eine Person, die du wirklich gerne hast. Oder eine Situation, die dir wirklich Energie gibt. Wo du merkst, boah, das mag ich, das liebe ich, das tut mein Bedürfnis sozusagen befriedigen. Oder? Und wenn du das machst, in dem Moment, und du übst es vielleicht ein bisschen noch, dann kannst du auf einmal viel mehr machen. Und dann kannst du auf einmal, ich habe das da letztes wieder im Gym gemacht, oder ich hatte 8 Wiederholungen und ich war tot. Beim nächsten Mal habe ich mir Energie mental geholt. Ich habe 12 Wiederholungen geschafft. Das ist 50% mehr. Da habe ich wieder gedacht, boah, das Mentale ist so wichtig. Und das kann jeder jederzeit immer wieder üben, oder? Man nennt das auch Priming. Teilweise, wenn du zum Beispiel dich im Business auf Gespräche vorbereitest und sagst, ich möchte jetzt da zum Beispiel ein Verkaufsgespräch machen, oder ich möchte einen Mitarbeiter davon überzeugen, dass das und das Richtige ist, oder als Mitarbeiter, ich möchte meine Führungskraft davon überzeugen, dass es da eine bessere Lösung gibt. Wenn wir uns darauf mental vorbereiten und uns die Situation vorstellen, dann ist es für den Körper wie, als würde der das kennen. Weil der Körper oder der Geist kann nicht unterscheiden zwischen Fiktion und Realität. Das kennt der Geist einfach nicht. So, und wenn wir jetzt die Augen schließen und uns die Situation vorstellen und vor allem wichtig, das Ganze auch fühlen, dann sieht der Körper das schon als real. Wenn wir dann in diese Situation reingehen, dann will der Körper, dann hat der Kopf einen Konflikt, oder? Weil wir haben es ja schon erlebt, aber irgendwie ist es doch nicht real. Was will der Kopf machen? Der will den Konflikt lösen. Was ist die einfachste Lösung, um den Konflikt zu lösen? Er macht das, was wir davor schon gesagt haben, ist real, wirklich real. Dann ist der Konflikt weg. Das heißt, der Körper gibt dir viel mehr Energie, um das, was du erreichen willst, auch wirklich zu erreichen. Heißt nicht, es klappt immer, aber es klappt bedeutend öfter, wenn du dir quasi das visualisierst, in dem Moment dann auch noch genügend Energie hast, oder? Die Energiereserve-Champions werden Pausen gemacht. Wenn du Energie hast, du kannst visualisieren, so viel du willst. Wenn du die Energie in dem Moment nicht hast, funktioniert es eh nicht.
Das, was du sagst, ist vielfach durch psychologische Experimente belegt worden. Man kann das googeln, kann das nachlesen. Es gibt Mannschaften, wo man die Mannschaften vorbereitet hat, die haben trainiert, gemacht, haben das mental vorbereitet. Und im Vergleich zu den Mannschaften, die gewisse nur mental durchgespielt haben, die waren nicht wesentlich schlechter als diejenigen, die beides gemacht haben. Das zeigt also, dass die mentale Einstellung, die mentale Verarbeitung der Situation, Vorverarbeitung, ist so immens wichtig und führt dann natürlich auch zum Erfolg. Lass uns zum Schluss noch mal einmal auf dein jetzt Hauptgebiet gehen, auf die Bühnenperformance. Welche Tipps hast du für Menschen, außer dass sie natürlich zu euch kommen können, Swiss Academy, das kann man googeln, da kann man hin, da kann man eine Ausbildung machen und das ist eine sehr qualifizierte Ausbildung. Welche Tipps und Tricks hast du für Menschen, die auf die Bühne wollen, vielleicht als Führungskräfte, vielleicht weil sie etwas sagen wollen, vielleicht auch in einem Verein? Was können sie tun? Wie können sie sich mental vorbereiten? Wie kann da eine High-Performance auf der Bühne aussehen?
Ich denke, die wichtigste Regel für die Bühne ist Authentizität schlägt Rhetorik. Wenn wir gehen oft auf die Bühne und denken, boah, jetzt muss ich jemand anders sein. Jetzt muss ich performen, jetzt muss ich meine Leistung abrufen, jetzt muss ich einen Vortrag halten, jetzt muss ich zu meinen Mitarbeitern sprechen. So, und dann sind wir auf einmal anders, weil wir denken, wir müssen performen. Wenn wir aber auf die Bühne gehen, authentisch, wie wir uns jetzt hier unterhalten, und diese Unterhaltung auf der Bühne einfach mit vielen Leuten machen, dann wird's gut. Dann wird's richtig gut. So, und natürlich, was dann noch hilft, ist, wenn man seine Energie je mehr Leute, desto mehr Energie brauchst du. Das heißt also, wenn da jetzt 1000 Leute stehen oder zuschauen und du stehst vor denen, dann brauchst du eine hohe Energie, weil deine Energie transportiert, was du sagst. Das ist wie so die Verbindung zu den anderen Leuten, die Energie. Warum? Weil wenn du eine hohe Energie hast, dann wird dein Ausdruck viel stärker, viel klarer. Du bist im Kopf klarer, du bist im Kopf schneller, du kannst präziser arbeiten, du kannst besser takten, du kannst besser performen. Deswegen ist ganz wichtig, dass man am Ende auch eine hohe Energie hat. Also man muss authentisch sein in seiner Energie. So, weil wir arbeiten auch nicht mit irgendwelchen Rhetoriken, machen wir nicht, sondern wir arbeiten immer am Mensch. Das heißt, die Stärken von der Person, die auf der Bühne steht, die sollten sie oder ihre eigenen Stärken sollten die Führungskräfte stärken, auch rhetorisch. Und dann die Schwächen, wenn sie keine Rolle spielen, einfach vergessen. Dann ist man halt zum Beispiel einer, der schneller redet wie die anderen oder einer, der ein bisschen langsamer ist, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass man, wenn jetzt zum Beispiel einer viel zu schnell ist im Reden, dann ist einfach wichtig, dass der immer mal wieder Pause
Pause
macht.
macht.
Und wenn einer viel zu langsam ist, dann ist vielleicht wichtig, dass er zwischendurch einfach mal kurz ein bisschen beschleunigt. Und dann kann er wieder in seinen Stil zurück, oder? Dass man Akzente quasi sozusagen setzt. Aber nicht sich selbst verkaufen. Weil wenn du dich selbst verkaufst, dann funktioniert es nicht. Oder einer unserer Speaker sagt immer, unser Leben ist not for sale. Es gilt für die Bühne auch. Oder du darfst dich und dein Leben auf der Bühne nicht verkaufen, sondern du musst dich bleiben. Und das ist der wichtigste Tipp. Authentizität schlägt Rhetorik.
Was gibt es da noch mehr zu sagen? Das ist ein super toller Schlusssatz. Authentizität, schlägt Rhetorik. Lieber Kai, ich danke dir sehr dafür. Du hast uns geführt durch eine Reise vom sportlichen Höchstleistung Triathlon über die Höchstleistung auf der Bühne mit den Geheimnissen dazu. Ich danke dir sehr für diese vielen Insights, die du uns gegeben hast. Danke dir.
Danke, dass ich da sein durfte. Danke, Udo. Klasse, Xi.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten? Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.